Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast. Mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist Deutschlands bekanntester Erziehungsberater. Sein Buch Kinder brauchen Grenzen findet sich in fast jedem elterlichen Bücherschrank. Seit über 40 Jahren berät er gestresste Eltern und Lehrer, zieht durch die Lande, hält Vorträge, gibt Seminare. Er hat 25 Bücher geschrieben, die in 23 Sprachen übersetzt wurden. Unter anderem auch das Buch Pubertät, Loslassen und Halt geben. Herzlich willkommen, Jan-Uwe Rogge.
Ja, hallo, moin moin.
Ihr Pubertätsbuch, in wie vielen Ländern? Ist es erschienen?
Ach, ich glaube, wenn ich so richtig sehe, in 18 Sprachen. Und das Witzige ist, sogar ins Mongolische wurde es übersetzt. Es erschien in Ulaanbaatar und da habe ich schon gedacht, mein Gott, haben die auch die Probleme, die wir haben.
Komisch, ne? Man denkt, da ist es irgendwie ganz anders.
Ja, denkst du, die reiten nur, aber das scheint offensichtlich auch nicht so zu sein.
Jetzt sind ja Teenies normalerweise nach wenigen Jahren aus der Pubertät wieder draußen. Sie beschäftigen sich mit Pubertät seit über 40 Jahren. Haben Sie es nicht langsam satt, sich Probleme über picklige Teenager und stinkende Puma-Höhlen zu Hause anzuhören?
Ach nee, ich finde das, also ich kann 4 Abende hintereinander was über Pubertät machen, Vorträge. Und das ist ja schön so. In den 40 Jahren hat sich ja auch eine ganze Menge verändert. Was gleich geblieben ist, sind die Fragen.
Ich habe einige SWR1-Kollegen gefragt, die gleichzeitig Eltern pubertierender Kinder sind, was ihnen so zum Thema Pubertät und trautes Zusammenleben zu Hause einfällt. Und das waren ihre spontanen Schilderungen.
Also was ich extrem finde, ist, dass sie stundenlang im Bad steht, um sich fertig zu machen und eigentlich sich nicht traut, mehr ungeschminkt aus dem Haus zu gehen.
Meine Kinder, als sie jünger waren, haben mir noch ganz viele Sachen erzählt. Mit Einsetzen der Pubertät ist es leider so, dass die Konversation sich auf ein knappes Ja, Nein, Nee beschränkt.
Ich kann das so oft sagen, wie ich will, abends bitte nehmt die Müslischale, euer Papier, euer, was ihr da auch alles so rumfliegen habt und bringt es runter in den Mülleimer. Sie machen es nicht. Und am allerschlimmsten finde ich, wenn ich mir die Schultaschen angucke, die entleere, was da alles rausfliegt, dass da mir mal kein Tier entgegenspringt oder sonstiges Ungeziefer, da warte ich nur noch drauf.
Dann hat er lange Jahre seine ganz eigene Diät gehabt. Das war so die Cola-Chips-Diät. Ich weiß nicht, wie er das überlebt hat.
Es ist egal, was man macht. Als Vater, man kommt einfach nur nach Hause, sagt guten Tag und dann hat man den schon auf den Schlips getreten und es fliegt die Tür ins Schloss mit einem riesen Radau und du fragst dich nur, was ist denn jetzt los?
Tja, Rogge, ich nehme an, Schilderungen wie diese kennen Sie zur Genüge, oder?
Ja, das sind völlig normale Pubertierende. Die einzigen, die so ein bisschen komisch sind die Eltern, die sich wundern, dass die so sind. Also was ich immer witzig finde, ist, dass die Eltern ihre eigene Pubertät vergessen haben und vielleicht vergessen haben, was die Eltern mal gesagt haben, ich wünsche dir das Kind, was du selber bist und dass du das mal kriegst. Also ich finde das völlig normal.
Aber da würden jetzt wahrscheinlich der ein oder andere sagen, so schlimm war es bei uns früher nicht. Die heutige Jugend ist viel schlimmer, als wir damals waren. Können Sie das bestätigen aus Ihrer Praxis?
Nee, oder? Kann ich nicht. Auf einer ägyptischen Steintafel 3200 vor Christus steht über Pubertierende, das Ende der Welt ist nahe bei der nächsten Generation. Wird sie untergehen. Also sie hat noch Bestand und sie wird noch ziemlich lange Bestand haben, denke ich.
Welche Probleme sind denn gleich geblieben in den 4 Jahrzehnten, in denen Sie sich mit dem Thema Pubertät beschäftigen?
Naja,
welche sind neu hinzugekommen?
Naja, im Prinzip das, was gerade gesagt wurde. Unordnung, mache ich gleich, hab keinen Bock. Das ist völlig gleich geblieben. Was ein Stück weit anders, aber nur so in Spurenelementen anders ist, ist das natürlich die Frage der Medien. Ich habe mein Buch Pubertät so Anfang der 90er Jahre geschrieben. Da gab es natürlich kein Internet und kein Computer. Da gab es eben nur Fernsehen und Video und so weiter. Das ist anders geworden. Witzig ist dabei, wirklich witzig, dass die Fragen zum Thema Internet die gleichen sind, nämlich wie lange, wann muss ich eingreifen, wie kann ich Grenzen setzen. Es ist immer wieder ein Stück weit das Gleiche. Und das finde ich auch gut, dass man immer wieder darauf eingeht.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Rogge, lassen Sie uns noch mal einen kurzen O-Ton meines SWR1-Kollegen Boris Burgmer zu seinen Erfahrungen mit pubertierenden Teenies hören.
Ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, irgendwann so in der Pubertät geht irgendwas zwischen Ohr und Hirn sozusagen verloren. Die können einfach nicht mehr zuhören. Egal, was man sagt, egal, ob es ums Aufräumen geht, um Schlafen gehen, Essen kommen, duschen gehen, was auch immer. Es ist egal, man wird ignoriert. Und damit muss man einfach umgehen lernen. Und das fällt mir, muss ich ehrlich sagen, manchmal richtig schwer.
Ja, ist ja auch verständlich. Ne?
Kann ich völlig verstehen. Zur Erklärung zwei Sachen. Das eine finde ich schon gut, wie er so sagte, damit muss man umgehen lernen. Finde ich eine klasse Haltung, so diese Gelassenheit. Auf der anderen Seite ist es so, es verändert sich ja neurologisch eine ganze Menge. Also das ganze Zeitgefühl verändert sich. Ne? Wenn man zu einem 3-4-Jährigen sagt, mach das jetzt, dann sagt er, ja, mache ich schon. Ein Pubertierender sagt, mache ich gleich. Ne? Und gleich ist natürlich irgendwann. Das ist nicht bösartig, sondern man muss mit Pubertierenden halt anders reden. Und zwar, ich möchte, dass du das sofort machst. Und diese Laberei, könntest du vielleicht bitte das jetzt mal machen? Wir haben das ja so angewöhnt, dieses Herumlabern. Das funktioniert nicht. Du musst mit Pubertierenden, nein, du musst mit
Ich muss deshalb lachen, weil wir einen Hund haben und die Hundetrainerin hat mir dasselbe gesagt. Klare Ansagen, keine langen Worte. Einfach Sitz und Platz und der Hund versteht's.
Als ich mein Buch Kinder brauchen Grenzen geschrieben habe, da gab es irgendwann zu der Zeit auch ein Buch, Hunde brauchen Grenzen oder sowas. Also da hat mir eine Hundetrainerin das Gleiche gesagt. Nee, die brauchen klare Ansagen. Das machen doch Pubertierende unter sich auch. Klare, kurze Sätze und nicht so langatmige Sermone. Ne? Da kriegen die Pubertierenden Ohrenschmerzen.
Aber Sie sagen ja, es liegt daran, dass im Gehirn in der Zeit ganz viel passiert. Was passiert da genau?
Die Chronobiologie verändert sich. Das heißt also, der gesamte Tagesablauf wird nochmal verschoben. Die sind um 8 oder 9 nicht müde. Die sind um 11 müde.
Weil da Hormone einschießen.
Da schießen Hormone rein. Die sind da tatsächlich. Die können auch gar nicht schlafen. Die wollten schon, aber können nicht schlafen. Und das heißt natürlich, dass sie morgens auch später aufwachen. Schweden hat beispielsweise daraus Konsequenzen gezogen und hat für eine bestimmte Altersphase der 11- bis 14-Jährigen den Schulbeginn nach hinten verlegt. Also die fangen nicht um 8 Uhr an, die fangen erst um 10 Uhr an. Also was ich glaube ist, dass wir manchmal vergessen, was in so einem pubertierenden Gehirn alles passiert. Das Wichtigste in dieser Zeit ist die Umgestaltung des kindlichen Körpers in einen Erwachsenenkörper. Also diese körperliche Veränderung ist zentral. Und da leidet alles andere drunter. Das Intellektuelle, das Kognitive beispielsweise, das wird hinterangeschoben. Deshalb haben sie auch keinen Bock auf Schule. Schule ist das Allerschlimmste. Das Thema Schule mit Pubertierenden zu thematisieren, also dazu braucht es viel Kraft. Und ich sage immer Eltern, redet doch nicht ständig und ununterbrochen über die Schule.
Aber dann ist G8 natürlich die Pest, ne?
Das ist eine, drück das jetzt mal seriös aus, das ist völlig daneben. Das geht völlig gegen die emotionale, kognitive Befindlichkeit der Pubertierenden. Diese gesamte Beschleunigung, die fängt ja schon ganz früh an und endet dann bei G8. Die Pubertierenden wollen nicht beschleunigt werden. Die wollen sozusagen in ihrer Entwicklung begleitet werden. Das, denke ich, ist das Entscheidende. Und von daher finde ich es gut, dass ja viele Bundesländer jetzt wieder zurückgehen. Pestalozzi war einer der ersten, der sich so mit Pubertieren beschäftigt hat. Und der hat so vor 240 Jahren mal gesagt, was Pubertierende auch brauchen, ist Zeit. Pubertierende brauchen Langeweile. Pubertierende brauchen Zerstreuung. Die wollen nicht sozusagen von Pflicht zu Pflicht, von Leistungsdruck zu Leistungsdruck gehetzt werden.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Rogge, ich habe sehr gelacht, als meine liebe SWR1-Kollegin Anke Müller mir diese Geschichte von zu Hause erzählt hat.
Jeden Morgen 7:50, ich habe 3 Jungs, ist immer Chaos. Der eine braucht noch eine Unterschrift, der andere zeigt mir seine Klassenarbeit, der dritte die Überweisung zur Klassenfahrt, die aber eigentlich schon letzten Monat hätte überwiesen werden müssen. Letzte Woche meinte einer meiner Söhne um 7:45, Mama, ich muss ja heute fürs Klassenfest Waffelteig mitbringen für 30 Schüler. Du musst das jetzt ganz schnell machen. Also in einer Blitzaktion Waffelteig hergestellt. Er verlässt mit einer großen Schüssel das Haus. Ich atme auf. 2 Minuten später klingelt es vor mir ein völlig aufgelöstes Kind. Von oben bis unten voller Waffelteig. Er ist natürlich mit dem Fahrrad gestürzt und hat dann mal eben die Schüssel über seinen Kopf entleert. Das hieß umziehen. wieder ganz schnell einen neuen Waffelteig machen und dann wieder absolut fertig zur Arbeit.
Sie lachen, Herr Rogge.
Hier eine wunderbare Geschichte. Also, ein Punkt, der mir sofort einfällt, Mütter sind doch nicht nur Mütter. Ne? Das sind doch keine Rotkreuzschwestern. Mütter können auch mal sagen, nee, das mache ich jetzt nicht.
Dann hätten 30 Kinder keine Waffeln gehabt, Herr Rogge, in der Situation.
Die hätten es überlebt, man glaubt es kaum. Und nur das Kind hätte dann vielleicht tatsächlich auch das Gemotze der Mitschüler, Mitschülerin bekommen. Also das eine, du musst doch nicht immer ununterbrochen so im Einsatz sein. Also Pubertierende, die setzen Grenzen. Ich muss das jetzt. Ne? Und eine gute Mutter, ne, so eine 5-Sterne-Superior-Mutter, sagt dann, mach ich sofort. Nee, so geht das nicht. Also was ich immer wieder sage, sag doch auch mal mit solchen überzogenen Ansprüche mal, sagt mal nein, das mache ich jetzt nicht. Und wenn die dann sagen, das nächste Mal, mein Lieber, kommst du eine Woche vorher an, jetzt ist meine Küche geschlossen und ich gehe jetzt zum Italiener und esse dort eine warme Waffel und trinke einen Cappuccino.
Das, und denk an dich, genau.
Und denk an mich und flirte mit Gianni.
Vom Kind käme dann direkt der Klassikerspruch, du bist so gemein, Mama.
Ja.
Haben Sie da eine gute Antwort
natürlich.
Drauf?
Natürlich. Die meisten sagen ja dann immer, oh, das darfst du jetzt nicht sagen. Dann überleg dir einmal, was ich alles für dich mache und so weiter. Also da kommt dieser Sermon. Anstatt mal zu sagen, es stimmt, vor dir steht die gemeinste Mutter von Mainz. Und es wird Zeit, dass ich mich oute. Ich male jetzt ein Plakat, auf dem steht, ich bin die gemeinste Mutter von Mainz. Und mit diesem Plakat gehe ich jetzt vor dein Gymnasium. Und wisst ihr, was passiert? Dann springt das pubertierende Kind zur Haustür, schließt die ab und sagt, da gehst du nicht hin. Also was ich immer wichtig finde, ist, dass die Eltern vom Pubertierenden auch ein Stück weit anarchisch sein sollen. Und das finden Pubertierende toll, wenn sie so ihre Eltern nicht mehr immer so als beleidigte Leberwürste sehen, sondern so auch noch, Mensch, ist da Power drin? Da geht ja noch was ab.
Haben Sie denn noch einen heißen Tipp? Weil das kennt ja auch jeder, der Pubertierende zu Hause hat, dass permanent im Zimmer Chaos herrscht. Ja? Also es gibt noch nicht mal mehr eine Rettungsschneise für die Feuerwehr. Überall liegen Klamotten rum. Ich kenne das von mir auch. Irgendwann hält man es nicht mehr aus, wenn man ständig sagt, räum auf, sofort. Es passiert aber nicht.
Ja.
Dann legt man irgendwann selber Hand an und fängt an aufzuräumen.
Ja.
Und weiß gleichzeitig, es ist nicht gut, was ich da gerade mache. Haben Sie da eine andere Lösung?
Ja, ich habe da so drei Lösungen. Das eine ist, es gibt für Mütter ein Leben jenseits des Kinderzimmers. Ein wunderbares Leben.
Also einfach nicht betreten, meinen Sie?
Überhaupt nicht. Sondern ins Wohnzimmer gehen, sich eine Musik anhören und dabei einen Kaffee trinken. Und darüber nachdenken, wie diese Höhle des Pubertierenden gerade vor sich hin stinkt. Das zweite ist...
Irgendwann kommt der Geruch durchs Schlüsselloch.
Nein,
durch.
Nee, so ätzend ist das ja nicht. Und der zweite Tipp ist, also gut, hin und wieder mal lüften. Und zwar dann, wenn die Kinder in der Schule sind, dann merken sie es ja nicht. Und das dritte ist mal, wenn man sagt, jetzt räum, ich möchte, dass du aufräumst, sagen natürlich die Pubertierenden, hab keine Lust. Ne? Und dann fangen natürlich gute Mütter an zu argumentieren. Weil, guck mal, es könnten Milben entstehen und die gehen auf deine Bronchien. Also diese Laberei, anstatt einmal zu sagen, du, dann räumst du heute ohne Lust auf. Also ich kenne keinen Menschen, der mit Lust aufräumt. Ne? Die mit Lust aufräumen, die sind alle nicht unter uns. Ne? Die sind alle in der Psychiatrie. Also man kann auch mal so eine paradoxe Antwort geben. Du räumst heute ohne Lust auf. Dann wird er natürlich sagen, und dann wirst du sagen, ja, jetzt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wenn die Jugendlichen in der Pubertät sind, dann ist oft genug Provokation angesagt. Und dann kommt es zu solchen Situationen, wie meine SWR1-Kollegin Claudia Dick sie erlebt hat.
Also wir waren bei Freunden zum Abendessen eingeladen und sitzen da gemütlich am Tisch. Dann kommt die Tochter, ich glaube 15 Jahre alt, hatte sich aufgebrezelt, um abends wegzugehen und war ziemlich bauchfrei und trug einen fetten Gürtel mit einer noch fetteren Gürtelschnalle. Und auf dieser Gürtelschnalle standen drei Buchstaben. Sex. Und sie winkte nur so kurz ins Esszimmer rein, ich gehe dann jetzt, tschüss. Und der Vater nur so, Katrin, Moment, bleib stehen. Und dann ging die Diskussion los. Nicht mit diesem Gürtel. Es gab Tränen, es war das volle Drama und sie musste sich umziehen.
Ja, Rogge. Dieser Vater war konsequent, oder?
Den finde ich schwer in Ordnung. die Tochter hat das natürlich grandios gewählt. Ne? Man sitzt zu viert, harmonische Atmosphäre, ne? Und dann hat sie ihren Auftritt und dann, ich sag dann mal tschüss, ich bin da mal weg. Das hat sie natürlich genau auch inszeniert. Und ich finde das von dem Vater sehr stark. Moment, aufstehen, kurze Überlegung, also nicht geschrien, habe ich ja rausgehört, sondern umziehen. Finde ich klasse, diese Ruhe zu bewahren und das auch vor Publikum. Hochachtung.
Sie selbst sind ja inzwischen Vater eines erwachsenen Sohnes. Für den stelle ich mir das übrigens echt hart vor. Der Vater Deutschlands bekanntester Erziehungsberater, die Mutter Lehrerin, auch in der Erziehungsberatung tätig. Haben Sie selbst eigentlich auch mal Erziehungsfehler gemacht oder waren Sie durch und durch Profi?
Nein, als ich meinen Sohn ins Leben begleitet habe, da war ich kein bekannter Erziehungsexperte. Da war ich Vater, der sich die Freiheit genommen hat, jeden Fehler zu machen, den man machen kann. Natürlich habe ich auch nicht immer so pädagogisch wertvoll reagiert. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn du Vater bist, bist du Vater und nicht Therapeut. Und wenn meine Frau Lehrerin ist, war sie Lehrerin in der Schule. Natürlich brauchen Kinder aus so einer Elternkonstellation brauchen schon starke Nerven und sind auch starke Persönlichkeiten geworden. Natürlich hat er uns provoziert. Ich fand das auch toll und er hat uns auch mehr oder minder, also alles zugemutet, was ein Pubertierender seinen Eltern zumuten kann.
Also Sie können aus eigener Erfahrung
sprechen. Ja, ich kann so einiges berichten. Ja, ja.
Wie wichtig sind Väter denn für Teenies in der Pubertät?
Die sind absolut wichtig. Wobei ich immer unterscheide zwischen real Alleinerziehenden und virtuell Alleinerziehenden. Ne? Bei real Alleinerziehenden ist es so, dass die Mutter, ne, mit den Kindern zu Hause ist und meistens hat der Partner sich ja so im Zuge der partnerschaftlichen Auseinanderentwicklung vom Acker gemacht. Aber das stimmt ja auch häufig, die Besuchsregelung. Nein, und bei virtuell Alleinerziehenden ist es so, da kommt er ja meistens gegen 19 Uhr nach Hause, ne, und bringt alles durcheinander. Ne, das sind ja die virtuellen. Nein, Väter sind wichtig in der Pubertät, nicht nur in der Pubertät generell wichtig, aber Pubertierende finden natürlich den Papa toll. Der ist nicht besser, aber er ist so anders. Der bringt manchmal so einen anderen Ton rein. Und was ich immer so schön finde, ist, dass die Kinder auch gerne, die Pubertierenden, mit ihrem Papa mal alleine sind. Ne? Dass das pädagogische Vollwertprogramm namens Mutter nicht dabei ist. Also, und den Papa mal um den Finger zu wickeln und mit ihm so Sachen zu machen, die man mit der Mama nie machen könnte, weil sie einen Schreikrampf kriegt und so. Also, der Papa ist wichtig. Und was ich wichtig finde, ist auch, dass man den Vätern schon auch Raum und Zeit gibt, ihrer Väterrolle nachzukommen. Das heißt also, ihnen das auch zur Verfügung stellt. Wenn er also mal auch mal den Papa-Abend zu Hause zu haben und dann geht man als Mutter mal weg und lässt ihn machen. Ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Herr Rogge, Sie waren Beatles-Fan der ersten Stunde, kann man fast sagen. Wann waren Sie auf Ihrem ersten Beatles-Konzert?
Ja, das muss 62, 63 gewesen sein. Das war die Bravo-Tournee, die erste Bravo-Tournee in Hamburg in der Ernst-Merck-Halle. Das war wahnsinnig. Da gab es noch so Klappstühle und.
Wie alt waren Sie da auf
dem? Da war ich so, ich war 15 da und wir mussten noch einen erwachsenen Begleiter mit haben. Ne? Also man kam da ja so nicht rein. Das ist anders heute und da hatten wir einen Freund, der war 20, der hat uns da mitgenommen. Ja, das war groß. Und ich bin ja nicht direkt in Hamburg groß geworden, sondern in Stade. Und das allein die Anreise war wichtig. Also weg aus diesem Milieu zu Hause, hin in die Großstadt und dann sozusagen mit der Masse von Fans dann in die Ernst-Merck-Halle einziehen, die es natürlich heute nicht mehr gibt. Das war einfach grandios.
Und dann die Beatles live.
Und dann kamen die natürlich auf die Bühne und alle schrien und kreischten. Ja, ich glaube, ich habe da nicht so gekreischt, weil ich überwältigt war. Ne? So mit einmal die leibhaftigen Beatles. Ja, das war schon toll.
Ihre Eltern haben Sie ja da hingehen lassen auch, scheinbar ohne große Probleme. War das ein relativ liberales Elternhaus, in dem Sie groß geworden sind?
Ich bin in der Großfamilie groß geworden. Ich hatte nur Urgroßeltern, ich hatte Großeltern und meine Eltern, ja. Ich hatte ein sehr liberales Elternhaus. Also unsere Eltern haben uns beiden, meine Mutter und mir, sehr große Freiheiten gelassen, aber auch durchaus Grenzen gesetzt. Das war ganz klar. Also wenn wir weg waren und die sagten, ihr seid um 10 zu Hause oder um 9, dann waren wir auch um 9 oder 10 zu Hause. Also groß diskutiert haben wir nicht, aber wir hatten auch eben dieses Gefühl von Freiheit. Und wenn wir weggegangen sind, dann waren wir weg. Und dann wurden wir nicht
überwacht.
Mit Handy oder NSA-Methoden überwacht. Wir konnten machen, wir haben schon viel Mist auch gemacht, ne? Aber wir haben es dann auch so gemacht, dass die Eltern ja davon nicht viel mitbekommen haben, ne? Ja.
Im Zweifel auch klug, genau.
Naja, wir haben früher hinter Büschen gespielt und heute steckt in jedem Busch eine Mutter, ne? Das ist ja der Unterschied.
Also wir Eltern haben uns in erster Linie verändert, meinen Sie? Ja, nicht die Teenies.
Ich finde ja die Teenies toll. Nein, ich glaube, das Problem der Eltern ist heute, dass sie nicht älter werden wollen. Dass sie so diese Nummer machen, young forever. Ne? Also, und wenn du Eltern eines Pubertierenden bist, dann wollen die Pubertierenden auch, dass du älter bist. Dass du Erfahrungsvorsprünge hast. Und sie wollen auch ein Stück weit auf diese Erfahrungsvorsprünge bauen. Du bist ein Stein. Ich denke, Erfahrungsvorsprünge sind nur dann ein Problem, wenn sie als Besserwisserei missverstanden werden. Und in dem Sinne konnten wir, also konnte ich, mein Bruder natürlich auch, wir konnten da eigene Erfahrungen machen. Und wenn uns dann mal was passiert ist, ja, dann hat meine Mutter, mein Vater nicht gesagt, siehst du, ich habe euch gesagt, sondern dann haben sie uns in den Arm genommen oder haben gesagt, das nächste Mal macht ihr es anders. Also das ist etwas, was ich heute schon als großes Problem ersehe. Oder so ein ganz kleines Beispiel nochmal, wir hatten einen Schulweg, einen Weg, wir konnten gehen, wir mussten gehen. Heute sind ja aus Schulwegen Schulfahrten geworden. Die werden gefahren. Also wir haben unseren Körper auch gebraucht. Und der Schulweg im Winter war ein anderer als im Sommer. Also diese ganz unmittelbaren Erfahrungen. Wir hatten bis 1962 kein Auto. Wir mussten also gehen, egal ob es geregnet hat oder gestürmt hat, ob die Sonne da war oder die Hitze gebratzt hat. Wir mussten das machen. Und ich glaube, diese unmittelbaren Erfahrungen, Kinder machen zu lassen und auch das Gespür dafür zu haben, das bei den Eltern zu entwickeln. Traut euren Kindern, traut euren Pubertierenden auch etwas zu. Das ist etwas, was meine Eltern mir mitgegeben haben und was mich dann auch sehr selbstbewusst hat werden lassen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind nicht nur Beatles, sondern auch Stones-Fan. Waren Sie da auch schon so früh auf dem Konzert?
Ja, klar, beim ersten Stones-Konzert in Hamburg, wieder in der Ernst-Merck-Halle.
Wie alt waren Sie da?
Und da war ich, glaube ich, 1-2 Jahre älter. Ja, da war auch das Publikum war anders. Ne? Das war eher so, ja, wie man sagt, so rockmäßig schon. War natürlich toll, die zu sehen, ne? Und später kam ja Satisfaction, das ist einer meiner Lieblingssongs, das war einfach großartig, oder Ruby Tuesday, so diese ganzen Sachen waren, das war schon toll. Und wenn ich das heute höre, im Auto fahre, drehe ich das immer volle Kanne auf, da kommen dann so ganz viele Erinnerungen hoch. Und Mother's Little Helper, finde ich, ist so ein grandioser Song mit so viel Hintersinn. Ne?
Die passt Mutter, ja, vor allen Dingen auch ein bisschen zu Ihnen, Mother's Little Helper.
Nein,
zumindest der Titel.
Nee, ja, aber im Song geht es ja um, die Mutter wirft sich was rein, ne? Weil sie den Stress nicht aushält in der Erziehung. Das ist also ganz nah dran. Ja, dass ich auch hin und wieder der Helfer bin für Mütter, stimmt auch. Ja, ja.
Apropos Einwerfen und Stress für Mütter, wie gestresst war Ihre Mutter, als Sie nach dem Abi gesagt haben, ich studiere erstmal nicht, sondern fahre erstmal ein paar Jahre zur See?
Ja, das war ein Wunsch meiner Mutter.
Aha.
Das war ein Wunsch meiner Mutter, meines Vaters, ja, weil ich von der Küste komme und ich sollte zur Seefahrt. Nein, die war eher gestresst, als ich mit der Seefahrt aufgehört habe und studiert habe. Da war sie fertig.
Okay.
Ja, weil,
wie viele Jahre sind Sie zur See gefahren?
Ja, ich bin insgesamt 5 Jahre zur See gefahren. Ja, ich sollte Kapitän werden. Ne? Sie sah mich dann schon auf dem Schiff, ne, mit 4 Sternen und dann sie auf dem Quai und sagt, jetzt kommt mein Sohn, er legt diesen Frachter an und so, ja. Ja, da habe ich sie leider enttäuscht.
Oh. Ich schätze, sie hat es verkraftet. Wieso haben Sie aufgehört mit der Seefahrt?
Weil ich die Faxen dicke hatte. Es fing damals die Containerschifffahrt an und da wollte ich nicht. Und ich habe mich mit vielen unterhalten, aus der Familie auch, die zur See gefahren sind. Und die haben gesagt, wenn du aufhörst, hörst du jetzt auf, kannst konsequent auf. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich weiß noch, ich bin mit der alten Hanseatik, mit meinem alten Kreuzfahrtschiff, glaube ich, 71 von Madeira nach Cuxhaven gefahren. Und dann habe ich in Norddeich Radio angerufen. Es gab ja damals nicht wie heute eine GPS oder so. Man musste ja über Seefunk machen. Dann habe ich bei Norddeich Radio angerufen, habe mich mit der Uni in Tübingen verbinden lassen, habe mich immatrikuliert. Und das war schon ein radikaler Schnitt.
Aber es hat ja gut geklappt. Sie haben Germanistik, Politik und Kulturwissenschaften studiert, haben dann promoviert, haben sich in der Doktorarbeit mit dem Thema Kinder und Medien beschäftigt. Wie kam es, dass Sie schließlich Erziehungsberater wurden?
Ja, das war Zufall. Ich hatte damals so zwei Möglichkeiten, entweder im Medienbereich zu arbeiten. Ich habe ja auch einiges für die Sesamstraße schon gemacht und habe für den damaligen Süddeutschen Rundfunk gearbeitet. Und ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, ein Forschungsprojekt zu bekommen an der Uni. Das habe ich dann gemacht und das ging um das Thema Familie und Medien. Und das hat mir gefallen und dann habe ich gesagt, das ist es. Also wir haben damals ja ganz anders geforscht. Wir sind dann, haben das nicht mit Fragebogen gemacht oder übers Telefon oder so, sondern wir sind ja in die Familien gegangen, haben mit den Familien geredet, haben uns angeguckt, was läuft da. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich gemerkt, ich habe einen ganz guten Draht zu den Menschen. Und dann habe ich mich da weiter ausbilden lassen. Ja, und irgendwann hatte ich dann die Faxen dicke an der Uni und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
Sie hatten dann eine Praxis, eine kleine in der Nähe von Hamburg.
Ja.
Haben Eltern beraten, haben Lehrer beraten, pädagogisches Fachpersonal. Haben Sie das immer noch oder haben Sie dafür keine Zeit mehr?
Ach, ich bin ja nun schon älter geworden. Ich berate noch nebenbei, aber die Praxis in dem Sinne gibt's natürlich nicht mehr. Ich berate noch nebenbei. Ich mache ganz viele Seminare noch, nach wie vor, auch mit meiner Frau zusammen, mache Vorträge und das reicht mir jetzt. Auch so, man muss dann auch so den reißenden Fluss langsam wieder in ein ruhiges Gewässer überführen.
Sie reisen ja noch wahnsinnig viel rum, ne? Also so ganz ruhig ist es, glaube ich, nicht in Ihrem Leben.
Nee, aber das ist ja auch schön. Ich kann es mir ja aussuchen, wo ich jetzt arbeite. Und das ist dann schön, wenn man sich das aussuchen kann. Ich kann dann aber auch sagen, so jetzt mache ich mal 4-5 Wochen gar nichts. Also so dieses Gefühl zu haben, ich kann es, aber ich kann auch mal Ruhe haben. Das ist ja was sehr Schönes.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Da Sie sich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Thema Kinder bzw. Jugendliche und Medien beschäftigt haben, dachte ich, da passt diese Beobachtung meines SWR1-Kollegen Boris Burgmer ganz gut rein.
Handys sind wirklich die Pest. Dann wird wirklich nur gespielt, dann wird wirklich nur da drauf geglotzt und es ist wirklich so, dass die scheinbar in eine komplett andere Welt versinken, auch überhaupt nicht mehr mitkriegen, ob sie 2, 3, 4, 5 Stunden da spielen. Das ist unglaublich.
Ja, das Thema kennen, glaube ich, alle Eltern pubertierender Kinder. Die Pubertierenden scheinen mit dem Handy verwachsen. Hinzu kommt noch das Daddeln, sprich Spiele auf der Wii, auf der Xbox oder dem Computer. Und viele haben natürlich Angst, mein Kind wird süchtig. Wie berechtigt ist diese Angst, Herr Rogge?
Also bei 95% ist sie unberechtigt. In der Pubertät gab es immer schon so Suchtphasen, also so übermäßiger Konsum. Vor 250 Jahren gab es in Deutschland eine sogenannte Lesesuchtdebatte. Und da wurden Eltern davor gewarnt, dass die Pubertierenden zu viel lesen, weil man durch zu viel Lesen übergewichtig wird und an Bewegungsarmut dahinsiechen wird. Im Alten Testament steht im Kohelet, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also zu meiner Zeit, also ne, da war es das
Fernsehen war natürlich dann auch.
Ja, zu meiner Zeit war es Radio. Man hörte immer Radio. Da es noch nicht so Sender wie heute gibt, da hörte man immer den BFBS, weil da die neuesten Songs aus den Charts in den USA da waren. Dann Fernsehen, natürlich Fernsehen. Es sind die gleichen Fragen, die kommen. Die Sorgen, die sind, denke ich, unberechtigt. Aber dahinter steckt was anderes, nämlich der Wunsch, wie kann ich das begrenzen, dieser Wunsch ist ja berechtigt. Natürlich, wenn ich am Handy daddel, dann komme ich in so ein Flow-Erlebnis rein. Das heißt, ich verliere ein Stück weit auch den Bezug zur Umwelt, zu meiner Mitwelt. Das ist so dieses völlig Aufgehen in einer Sache. Ich persönlich finde wichtig, wenn ich das so beobachte, wie Ihr Kollege, dass man Grenzen setzt, dass es eben auch handyfreie Zeiten gibt. Und die muss es geben. Also zum Beispiel eben beim Abendessen oder beim Mittagessen hat das Handy nichts zu suchen. Für alle Beteiligten. Also auch für Mutter und Vater. Und es gibt ja so einen Pädagogen, den ich immer wieder zitiere, Pestalozzi. Er hat mal geschrieben, Erziehung ist Vorbild und Liebe. Und Vorbild heißt Vorleben. Ich muss vorleben. Ich muss auch bereit sein, meinen Kindern zu zeigen, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, lege ich mein Mobiltelefon weg und gucke nicht mehr darauf. Und wenn ich das so konsequent mache, kann ich es auch meinen Kindern vermitteln. Aber nicht den Beelzebub am Kind austreiben und weiter selber ungehindert das Ding benutzen. Also
Sie würden nicht sagen, es zum Beispiel auf 2 Stunden am Tag zu begrenzen?
Ich finde, man kann sehr wohl eine zeitliche Begrenzung machen, wobei ich in der Zwischenzeit dazu übergehe, das nicht nur auf das Handy zu beziehen, sondern insgesamt eine Medienzeit zu machen für alle Medien. Ne? Also Radio, Fernsehen, Computer und so weiter, eine Medienzeit. Und Sie haben jetzt 2 Stunden gesagt und ich denke, 2 Stunden für 12- bis 15-Jährige, 2 Stunden sind völlig okay. Also das heißt, ich muss auch eine zeitliche Grenze auch einführen. Ich muss die zeitliche Grenze so einführen, dass ich es kontrollieren kann. Und ich muss auch damit umgehen, mit den Protesten meines Pubertierenden. Natürlich wird ein 14-Jähriger nicht sagen, dem man sagt, du, jetzt ab für die nächste Zeit 2 Stunden am Tag. Der wird der 14-Jährige nicht sagen, du Papa oder Mama, ich finde das jetzt gut, diese Grenze. Also finde ich großartig, dass du drauf gekommen bist. Ich werde ja sonst auch süchtig. Ich finde schön, dass du hier eingreifst. Also ne, wenn der das sagt, der Pubertierende, dann würde ich sagen, der ist gerade bekifft. Ne?
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nachdem wir so viel über das Thema Pubertät und die mit ihr verbundenen Schwierigkeiten gesprochen haben, dachte ich, wir hören noch mal was Positives am Ende. Denn das Gute an der Pubertät ist ja, es ist eine Phase, die geht irgendwann vorbei. Deshalb hier eine Erinnerung meines SWR1 Musikkollegen Christian Pfarr.
Also ich erinnere mich an ein Familienmitglied, das im Alter von 14 Jahren mit einer neuen Lederjacke nach Hause kam. Wo wir dann dachten, ja, eigentlich ganz schön, hast einen guten Geschmack. Und am nächsten Tag wurde diese Lederjacke mit Stacheln besetzt. Man konnte da nicht mehr ran. Und auf den Rücken wurde eine Zielscheibe gemalt mit der Aufschrift "Schieß doch, Bulle". Heute ist sie Lehrerin. Ich denke, wenn sie sich an solche Szenen erinnert, und es war nicht nur diese eine, da wird sie vielleicht auch mit einem gewissen Verständnis, aber auch mit einer gewissen Autorität dem entgegentreten.
Ja, Rocke, Sie hatten gerade wieder Ihre Freude, ne?
Toll. Also ich finde, also über sowas kannst du doch nur schmunzeln. Wenn du so Kinder hast, dann glaubst du ja nicht, ne, dass das was wird. Ne? Und die meisten sehen dann ja ihre Pubertierenden schon im Sumpf oder kriminell. Nee, die fangen sich ja wieder. Ne? Es sind meistens die ersten 3-4 Jahre, die so heftig sind.
Wie lange geht es denn insgesamt, wenn Sie von den ersten 3-4 Jahren sprechen?
Das heißt also, ja, wenn du mit 9 reinkommst, geht es bis...
Mit 9?
Ja, viele Mädchen kommen mit 9 schon rein. Das merkst du gar nicht. Das merkst du nur als Mutter, wenn du dich mit ihr nicht mehr richtig unterhalten kannst. Ne? Manche kommen erst mit 12 rein, manche kommen mit 14 oder 16 rein. Also ich schätze immer, es dauert so 5 bis 6 Jahre. Die ersten 2 Jahre sind heftig, die zweiten 2 Jahre sind sehr heftig. Und dann wird es wieder ruhiger. Und dann wird aus der Zielscheibe, aus dem Rücken, Schieß doch, Bulle, wird dann ein Pädagogikstudium.
Jetzt sagen Sie ja auch, letztlich machen die Eltern selbst sowas wie eine zweite Pubertät durch in der Phase, in der ihr Kind die erste Pubertät durchmacht. Denn diese Phase ist auch für die Eltern und für die Beziehung zueinander entscheidend. Inwiefern?
Also wenn die Kinder in die Pubertät kommen, kommen natürlich auch die Eltern in die Pubertät. Sie verändern sich körperlich. Die Frau verändert sich körperlich, der Mann verändert sich körperlich und damit hat...
Einfach, weil die dann irgendwie... Ja,
hormonell verändern sie sich. Ne? Also das, was man...
In der Mitte ihres Lebens oder ja, also im letzten diese Drittel ihres dieser, Lebens
dieser, angekommen dieser, sind. Dieser sehr oberflächliche Begriff Midlife-Crisis oder so etwas. Es passiert ja auch auf der Erwachsenenebene hormonell etwas. Das ist der eine Gedanke. Der zweite Gedanke ist, Eltern bleibt man natürlich ein Leben lang. Du bleibst immer Eltern. Aber wenn die Kinder in die Pubertät kommen, dann ist es für mich immer sehr wichtig, auch in der Beratung, dass Eltern wieder Partner werden. Dass auch sozusagen Vater und Mutter wieder Mann und Frau werden. Wir haben ja zwei Phasen, wo die Scheidungsquoten besonders hoch sind. Die erste Phase ist, wenn aus den Partnern Eltern werden. Da passiert ja auch eine ganze Menge. Ne? Aus einer Zweierkonstellation wird eine Dreier- oder Viererkonstellation. Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Dass man dann wieder Mann und Frau wird. Und das heißt auch, dass man dann auch den Blick wieder auf sich selber wendet. Mir hat neulich mal so ein 13-Jähriger etwas Wunderbares gesagt in einem Seminar. Da hat er gesagt, weißt du, wenn Papa und Mama sich mir angucken würden, würden sie mich nicht immer sehen. Es könnte ein Partnertherapeut gar nicht besser ausdrücken. Wunderbar. Guckt euch mal selber an. Nehmt euch selber wieder wahr und ernst.
Haben Sie sonst noch zum Schluss einen wichtigen Rat, den Sie den Eltern pubertierender Kinder gerne mit auf den Weg geben würden?
Ja, nehmt euch so an, wie ihr seid, mit allen Stärken und mit allen Macken und dann könnt ihr euren pubertierendes Kind auch annehmen, mit allen Stärken und mit allen Macken und genau in dieser Reihenfolge Stärken und Macken.
Denn Sie haben mal so schön gesagt, Pubertierende sind Geschenke, auch wenn man den Wert des Geschenks nicht immer gleich zu erkennen vermag.
Sie sind wunderbare Geschenke.
Ich habe für Sie jetzt auch so ein Geschenk. Ich hole es mal hervor. Das ist auch ein Geschenk, das erstmal unscheinbar aussieht, außerdem auch noch Arbeit macht. Aber auf den zweiten Blick kann das sehr schön sein, da Sie ja Seemann sind und nach wie vor zumindest ab und zu segeln. Ja. Habe ich für Sie dieses schöne Segelschiff-Bastelset aus Holz. Das ist zugegeben etwas mühsam.
Und das mache ich gerne.
Weil es viele, viele Teile sind, bis Sie die zum fertigen Schiff zusammengesetzt haben. Aber am Ende kommt ein tolles Ergebnis dabei raus.
Dankeschön. Vielen Dank.
Viel Spaß damit und danke, dass Sie hier waren.
Jo, danke. Tschüss.